Von daher, ich habe zwei Kinder, zwei Mädchen und komme eigentlich aus Holzheim. Das liegt im Bereich Polheim und gehe in die Stadtmission nach Butzbach. Und von daher sind wir vereint im C1-Bund miteinander verbunden. Genau, ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Gain. Wo kommt der Name Gain her? Gain bedeutet, ist die Abkürzung von Global Aid Network. Muss ich mal gerade gucken, wie ich hier schalte. Ah, okay. Dann muss ich mal gucken. Ah, okay, wunderbar. Jetzt läuft's. Also, der Name Gain kommt von Global Aid Network. Global Network ist die Abkürzung global, ganz normal, weil wir überall in der Welt Hilfsgüterlieferungen machen. Wir sind seit 1990 sind wir ein Mitmachhilfswerk, was angefangen hat damals zur Zeit der Sowjetunion. Und Michail Gorbatschow, die Älteren werden ihn noch kennen, der hat seinerzeit aufgerufen, die Weltbevölkerung, dass sie ihm doch mit unterstützt, sein Volk und das Land entsprechend zu unterstützen. Mit Hilfsgütern, mit Lebensmitteln, weil es total schwer war. Daraufhin haben sich einige Studenten aus Gießen zusammengesetzt, haben ganz viele Hilfsgüter geladen und hatten halt das Problem, wie kriegen wir die Hilfsgüter jetzt dahin? Und da kam dann ein Kontakt zu Klaus Dewald, der seinerzeit noch bei Mercedes gearbeitet hat und da halt auch in der Werkstatt war und logistisch auch relativ gut drauf war. Der Kontakt kam halt und er hat sich dann nach der Bitte halt auch entsprechend drum gekümmert. Und daraufhin, nach dem ersten Transport, hatten die Studenten so viel Spaß dran und Freude, weil sie sehen konnten, wie sie halt vor Ort auch helfen konnten, dass direkt ganz viele Transporte danach noch gefolgt sind. Genau. Global, um es nochmal anzufangen, weil wir in über 30 Ländern der Welt aktiv sind. Und das Aid kommt daher, weil wir mit Hilfsgüterlieferungen, mit Patenschaften und auch Brunnenbohrungen den Menschen vor Ort in den verschiedenen Ländern halt auch helfen. Und für uns ist es wichtig, da sind wir dann beim Netzwerk, dass wir mit ganz vielen Privatleuten, mit Firmen, aber auch mit anderen Organisationen, es können humanitäre Organisationen sein, es können aber auch andere Organisationen sein, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Weil es sehr schön ist, wenn man gemeinsam was erreicht und dadurch sogar noch Kosten sparen kann. Wir haben mittlerweile 9 nationale Büros und allein hier in Deutschland haben wir über 160 Sammelstellen, die seit 1990 gegründet wurden. Ich bin für die ganzen Sammelstellen hier in Deutschland zuständig. Und wir haben 3 verschiedene Sammelstellen, dadurch, dass Gain halt auch ein Mitmachhilfswerk ist und wir in ganz vielen Bereichen ganz viel mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, ob das Büro ist, ob das Logistik ist oder im Ausland mit unserer Katastrophenhilfe. Überall sind Ehrenamtliche und das macht das ganze Netzwerk halt entsprechend auch aus. Von Deutschland aus haben wir 15 Projekte und wie ich mir schon fast gedacht habe, genau, ich habe vergessen weiterzuschalten, wir haben 15 Projektländer von Deutschland aus hier und ich möchte ganz kurz auf 3 Projektländer eingehen und würde mit Armenien starten. Wer von euch war schon mal in Armenien? Dann wird's Zeit, würde ich sagen. So, das sind die Sammelstellen ungefähr. So, jetzt sind wir wieder da. Also, Armenien befindet sich aktuell im Umbruch, politisch wie halt auch wirtschaftlich. Das Land hat seine außenpolitische Ausrichtung deutlich verändert. Das heißt, es geht jetzt mehr Richtung EU und mehr zu Amerika und ganz weit weg von Russland. Aber das Ganze ist halt trotzdem nicht so schnell, wie sie es ganz gerne hätten, weil der Umbruch halt ein bisschen komplizierter ist. Zudem ist Armenien gerade im Friedensprozess mit Aserbaidschan, was ganz historisch ist, der Schritt. Und trotzdem, auch wenn der Friedensprozess jetzt gerade angefangen hat, brauche ich das Wasser? Ist es in dem Land mit der politischen mit dem politischen sehr fragil und trotzdem leider noch leicht umstritten. Wirtschaftlich ist es mittlerweile, dass Armenien peu à peu wieder stabiler wird und das Wachstum sich gerade im Bau und in den Dienstleistungen zeigt. Aber trotzdem ist es so, dass ganz viele Familien, die in diesen Bereichen nicht tätig sind, von dem Boom, sage ich jetzt mal, auch abgehängt werden. Von daher profitieren sie von dem ganzen Wachstum nicht. Und man merkt in Armenien die regionale Ungleichheit und auch trotzdem die gleiche, beziehungsweise die begrenzte Arbeitsmöglichkeit, die in dem Land vor Ort ist. Deswegen sind noch ganz viele, die außerhalb von Armenien arbeiten, aber es ändert sich so langsam. Und 25 war Armenien für uns zumindest schon sehr herausfordernd von den ganzen strukturellen Sachen und sowas. Und wir haben für 2025 für uns wieder ein kleines Highlight gesetzt mit dem Projektpartner vor Ort. Vor Ort sind wir ungefähr seit 2000 und seit 2012 haben wir von Gain aus eine deutsche Niederlassung in Armenien. Und für uns ist es wichtig, die Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig zu verbessern. Und Gain unterstützt dabei nicht nur finanziell, sondern auch materiell. Und für uns ist es wichtig, dass wir die Selbstständigkeit und die Würde der Menschen vor Ort fördern. Und für uns ist auch wichtig, dass das Zugehörigkeitsgefühl im Land zu den ärmeren Menschen halt auch gestärkt wird. Ein Highlight war halt der Charity Hall. Das ist eine neue Möglichkeit, den Menschen Würde zu geben. Normalerweise läuft es so ab, wir gehen in ein Projekt, haben eine Gain-Kiste dabei, also meistens sind das Bananenkisten und da sind ganz viele Sachen für eine Familie drin, Kleidung zum Beispiel. Jetzt würde mir wahrscheinlich so ein ganz grelles Pink nicht stehen, ich habe es aber trotzdem von der Organisation bekommen, also muss ich mal gucken, ob ich es überhaupt anziehe. Gebrauchen kann ich es und muss ich es für mich abwägen. Mit der Hall haben wir mit unserem Partner vor Ort eine Halle komplett ausgebaut und haben da einen Laden mit reingebaut. Der Vorteil von diesem Laden, wir haben Schuhe, wir haben aber auch Kleidung und jetzt können die bedürftigen Menschen in diesen Laden reingehen und sich das nehmen, was sie brauchen. Und vor allen Dingen, was ihnen gefällt. Ich gehe davon aus, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es ist eine bestimmte begrenzte Anzahl, was jeder mitnehmen kann. Und es muss ganz individuell für ihn sein. Oder für die Familie, wenn man für die Familie einkauft. Aber vor Ort ist es halt so, auch so, dass man die Menschen, die bedürftig sind, vor Ort auch kennt und so dann auch entsprechend direkt mit unterstützen kann. So. Wir sind regelmäßig in Armenien und besuchen halt nicht nur die Niederlassung vor Ort, sondern sind auch bei den Bedürftigen. Und ich habe euch mal ein kleines Video mitgebracht von dem Tobias Roth. Der ist bei uns für Social Media zuständig, Instagram und sowas. Und genau dafür war dieses Video, was ich euch jetzt entsprechend zeige.
Der Flug ging eigentlich nur 4 Stunden, aber mit 3 Stunden Zeitverschiebung hatten wir faktisch keine Nacht mehr. Nachdem wir uns ausgeruht hatten und einem leckeren Frühstück, ging es auch schon los, direkt zur ersten Familie. Die wohnte zwar etwas außerhalb, hatte aber einen wunderschönen Blick auf den Ararat. In diesem Container hat die 7-köpfige Familie noch bis letztes Jahr im November gelebt. Mit viel Eigeninitiative und der Hilfe von Gain hat es die Familie jetzt geschafft, sich ein neues Haus zu bauen, in das sie einziehen konnten. Die Familie hat mich wirklich sehr beeindruckt. Der Vater hatte 2 Jobs, war aber trotzdem da und präsent für seine Familie und hatte so eine Freude an seinen Kindern und zu sehen, was sie mal werden und wie sie sich entwickeln. Und sie war auch super fleißig. Sie hat sich hinten im Garten Gemüse angebaut, was sie vermarktet haben. Von Gain haben sie auch Schafe bekommen. Und damit bauen sie sich jetzt so ein richtig kleines Business auf. Es war einfach wirklich schön zu sehen, wie diese Familie Lebensmut hat und sich so Stück für Stück aus der Armut rauskämpft. Diese Familie hat mich wirklich sehr beeindruckt.
Was ihr hier gesehen habt, sind Schafe. Wir unterstützen die ganzen hilfsbedürftigen Menschen, egal ob in Armenien oder woanders, ganz individuell. Das heißt, manche sind super aufgestellt, wenn sie von uns Schafe bekommen. Wir haben aber auch schon Hühner, Ziegen und ganz viele andere Sachen weitergegeben. Von daher gucken wir ganz individuell, was braucht der Mensch, was braucht die Familie und werden die Familien dementsprechend unterstützen. Genau, kommen wir zu dem nächsten Bereich, das ist Brunnen für Afrika. Das ist nochmal ein ganz besonderer Bereich, da kümmert sich Gain Canada drum, die haben ein eigenes Team, die in die entsprechenden Länder gehen und zum Beispiel in Benin und in Tansania. Und da ist es total wichtig, dass wir vor Ort auch Brunnen bauen, weil die Niederschläge vor Ort nicht wirklich gut sind. Und wenn die Regenzeit da ist, ja, dann haben wir total viel, aber außerhalb der Regenzeit eigentlich überhaupt nicht. Und von daher gibt es in den Trockenzeiten kaum Wasserquellen, sauberes Wasser auch nicht. Und dadurch entstehen halt ganz viele Krankheiten wie Cholera, Typhus und das wiederum hat als Folge, dass ganz viele Menschen an der Flussblindheit leiden. Und für viele Kinder ist es normal, 5 Stunden am Tag Wasser zu holen, unterwegs zu sein, um an eine Wasserquelle zu kommen, um sich entsprechend zu versorgen. Für die Kinder ist es auch nicht möglich, zur Schule zu gehen, weil sie halt mit dem Wasserholen beschäftigt sind. Und deswegen leiden auch viele Menschen in unseren Projekten unter Hunger, Durst und sind auch leider krank. Eines von 5 Kindern stirbt aufgrund des Wassermangels, der Verunreinigung und von Krankheiten. Und zusätzlich gibt es halt wieder ganz viele Flüchtlinge aufgrund von Bürgerkriegen, Stammeskonflikten oder Dürrekatastrophen. Und deswegen hat GAIN ein langfristiges Projekt aufgebaut, wie ich schon gesagt habe, durch GAIN Kanada. Und das Brunnenprojekt, so heißt es bei uns, haben wir 2007 begonnen. Und mittlerweile ist es so, dass die Menschen durch den Brunnen, den sie haben, Zugang zu sauberem Wasser haben. Somit unterstützen wir Kinder, Frauen und die Ärmsten und Alten, die in den Dörfern und in der Umgebung liegen. Es wird vom Brunnen, gibt es immer ein Brunnenteam, sage ich jetzt mal. Und das Brunnenteam ist für den Brunnen verantwortlich und auch zuständig. Und das besteht zu 100% aus Frauen. Warum aus Frauen? Weil Frauen die sind, die sich ums Wasser kümmern, die die Familien versorgen und die das am besten bewältigen. Bei Männern gibt es, so blöd es sich anhört, hauptsächlich Streit und dann wird Geld eingeführt und, und. Die Frauen führen auch Geld ein, aber nur einen ganz kleinen Prozentsatz, damit die Reparaturen, Wartungsarbeiten, die an dem Brunnen stattfinden, auch entsprechend finanziell gedeckt werden. Und die Brunnen werden in einer Tiefe zwischen 50 und 80 Meter unterhalb der Erd- und Gesteinsschichten gebohrt und da läuft dann auch das Wasser lang und von daher gibt es halt auch die Möglichkeit, zu jeder Zeit frisches Wasser zu haben, es sei denn, der Wasserspiegel sinkt noch tiefer, aber durch einen Brunnen können rund 1000 Menschen mit frischem Wasser versorgt werden. Der Drücker mag mich nicht. Dann habe ich euch noch eine letzte kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar die Geschichte von Maria. Maria wohnt in Moldau. Abgesehen von dem Foto, macht mal bitte alle die Augen zu und stellt euch das vor, was ich euch jetzt gerade vorlese. Ein altes Holzhaus, abseits am Ortsrand, auf einem Hügel, umgeben von Wald. Hühner scharren im Hof. Hinter dem Haus liegt ein kleiner Garten. Für uns eine beneidende Idylle. Aber der Schein trügt. Ihr dürft gerne wieder die Augen aufmachen. Wir würden sofort Urlaub machen, Ruhe genießen, abseits. Aber für Maria, die in Moldau wohnt, ist es nicht so. Moldau im sogenannten Armenhaus Europas geht es nicht ganz so gut. Nach dem großen Ansturm von Geflüchteten der Ukraine sind nicht mehr viele Ukrainer im Land. Und wir waren vor Ort, um den Menschen zu helfen, wo die ganzen Ukrainer da waren. Wir waren auch in der Ukraine selbst, aber wir sind auch nach Moldau gegangen, weil wir mitbekommen haben, dass da ganz viele hingegangen sind und da entsprechend auch Hilfe gebraucht wird. Nachdem die meisten von der Ukraine aus dem Land raus sind, haben wir beschlossen, trotzdem da zu bleiben, weil ganz viele, ob es ein erkrankter Pastor ist, ein ehemaliger süchtiger Mensch, ein alter Bäcker oder andere Menschen, die setzen sich für ein bisschen Menschlichkeit ein. die versuchen, anderen Menschen zu helfen. Und das hat uns motiviert, auch da zu bleiben und vor Ort entsprechend den Menschen auch zu unterstützen. Und die Familie von Maria, hier kann man so ein bisschen was von dem Holzhaus sehen, wie es aussieht. Ich habe leider kein komplettes Foto von dem Haus gefunden, von daher habe ich euch nur das mitgebracht. Von der Familie gibt es relativ wenig Bilder, von daher habe ich euch auch das mitgebracht. Der Vater selbst ist leider auch nicht drauf, der ist unterwegs am Arbeiten. Aber für diese Familie ist Wasser auch ein sehr, sehr hohes Gut. Die Familie hat von der Organisation, die sie mit unterstützt, von unserem Partner, eine Waschmaschine bekommen. Aber was soll Maria mit einer Waschmaschine, wenn sie noch nicht einmal Wasser hat? Und so darf Maria, wenn sie Wasser holt, zu einem Brunnen gehen, der 1,5 Kilometer entfernt ist. Und für Trinkwasser muss sie 2 Kilometer in die genau andere Richtung laufen. Die Kinder, er 6 Jahre, das Mädchen ist 9 Jahre, laufen ungefähr 3 Kilometer ins nächste Dorf zur Schule. Und der Mann, der arbeitet als Tagelöhner vor Ort und ist halt auch gesundheitlich sehr geschwächt, sodass er auch ganz oft zu Hause ist und gar nicht arbeiten kann. Und im Winter müssen sie halt gucken, wie sie über die Runden kommen. Und trotz dieser ganzen Umstände ist es so, dass Maria eine sehr fröhliche Frau ist. Sie versprüht Optimismus und ist trotzdem hilfsbereit, macht und tut. Und das, obwohl sie Probleme mit ihrem Stoffwechsel, mit ihrem Herz, aber auch mit ihrem Übergewicht hat. Da knabbert sie ganz ordentlich dran. Maria wurde gefragt, wenn du dir was wünschen könntest, was würdest du dir wünschen? Und Maria hat gesagt, täglich ein paar Minuten Ruhe, um mich hinzulegen oder vielleicht auch mal auszuschlafen. Und vielleicht auch ein eigener Brunnen. Das wäre nicht schlecht. Und ganz viele Geschichten von Maria, ob jetzt Moldau, Lettland oder so, könnt ihr bei uns auch auf der Webseite sehen. Ich habe extra vorher nochmal nachgeguckt, wo ich mich vorbereitet habe. Und genau. Kurz zum Schluss noch. Ich habe draußen, weil es hinterher gar nicht mehr passt, euch einen Tisch aufgebaut. Ich habe euch mitgebracht ein Buch von der Andrea, die auch bei uns arbeitet. Die war jetzt schon in mehreren Ländern und hat entsprechend auch Bücher geschrieben. Das dürft ihr gegen eine Spende sehr gerne mitnehmen. Ich habe ein Glas da vorne hingestellt. Passend zum Thema heute habe ich euch hier was mitgebracht, damit ihr das auch noch mal lesen könnt. Und genau, für alle anderen, die gerne noch ein anderes Buch hätten, von Klaus Dewald. Ich habe hier ein Leseexemplar mitgebracht, das dürft ihr kostenlos mitnehmen. Auch alles andere, nur für das Buch brauche ich halt eine kleine Spende. Genau, und hier stehen noch mal so ein paar Sachen von unserer Arbeit mit drin. Ansonsten soll es das von meiner Seite erstmal gewesen sein und ich bedanke mich schon mal. Wasser. Wasser ist gut, wenn man einen trockenen Mund hat. Wasser ist die Grundlage alles Lebens. Die chemische Verbindung aus den Elementen Wasserstoff und Sauerstoff. Für den Chemiker H2O. Ich habe hier ein Glas Wasser. Jetzt leider in erster Reihe, du weißt, erste Reihe. Du darfst einmal kosten und mir sagen, nach was schmeckt es? Du darfst es auch behalten. Nach Wasser. Kannst du es definieren? Reines Wasser ist flüssig, farblos, geruchslos. Wasser eben, auch geschmackslos. Du kannst es nicht beschreiben. Und es ist die einzigste Substanz auf der Erde, die in allen drei Aggregatzuständen erscheint. Flüssig, Eis und gasförmig. Das Wort Wasser leitet sich vom althochdeutschen Wasser ab. Das Feuchte, das Fließende. Und das germanische Wort Vada ist bereits in der hethitischen Zeit, 300 Jahre vor Christus, schon erwähnt worden. Wie ich gerade schon gesagt habe, die Zusammensetzung H2O, die Erscheinungsform flüssig können wir ganz viel in Meeren sehen, in Ozeanen, Bächen, Flüssen. Den festen Zustand, gefrorenes Eis, haben wir an der Antarktis, aber auch im Winter in Form von Schnee. Und der gasförmige Bereich anhand von Wolken. Und natürlich auch in der Luft, was wir so nicht unbedingt sehen können. Die Bedeutung für unser Leben und die Umwelt ist essentiell. Wasser ist der Hauptbestandteil alles Lebens. Der menschliche Körper alleine besteht zwischen 60% und 70% nur aus Wasser. 71% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt, welches unzählige Pflanzen und Tiere eine Heimat gibt. Auch für das Klima ist Wasser wichtig, als riesiger Wärmespeicher in Form von Ozeanen und durch den natürlichen Wasserkreislauf bestimmt Wasser maßgeblich das Klima auf der ganzen Erde. Das sind alles Informationen, die ich aus dem Internet geholt habe, die ich euch mal so ein bisschen mit präsentieren möchte als Einstieg, damit ihr mitbekommt, was ist Wasser? Welche Bedeutung hat Wasser? Auch in der Bibel kommt Wasser vor. Und je nachdem, wie viel bzw. in welcher Bibel man nachschlägt, welche Übersetzung, kann das Wort Wasser zwischen 500 und 700 Mal vorkommen. Wasser wird auch als Quelle des Lebens bezeichnet. Und das können wir am Anfang der Schöpfung bis nach hinten zur Offenbarung können wir das lesen. Und zwar im Genesis, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war ungestaltet und leer. Finsternis lag über den tiefen Fluten. Über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da ist das Wasser Potenzial für Leben. Aber Wasser steht auch erstmal für Chaos. Dann spricht Gott hinein und in das Chaos und dadurch entsteht durch den Geist Gottes, der dort wirkt, die Schöpfung. Unsere Erde, unser Lebensraum, das, was wir zum Leben brauchen, mit dem Wasser. Und am Ende, in der Offenbarung, schreibt Johannes, der Engel zeigt mir auch den Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. Es fängt an mit Wasser, es endet mit Wasser. Es entstehen Ufer. Mit einem geordneten Strom, der das Leben so kanalisiert, dass es fruchtbar ist und ewiges Leben für uns bringt. Das sorgt für Entfaltung und für entsprechende Gesundheit. Und zwischen den beiden Texten lesen wir von einer Frau am Jakobsbrunnen. Dieser Text, den ich euch gleich lese, der ist ein bisschen länger und der hat mich inspiriert für diese Predigt heute. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst dem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Kannst du einmal bitte in der Folie gucken, die Folie 34? Weil irgendwie hat es nicht so ganz geklappt. Ja, genau. Da machen wir weiter. Perfekt, danke dir. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich den Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, woran die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben. Lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein. Du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh, rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus antwortete mir, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Für mich sind in diesem Text so viele interessante Sachen drin, weil ich es liebe, zu sehen, was im Alten Testament erwähnt wird, was im Neuen Testament kommt und genau andersrum. Und ich möchte auf zwei kleine Begebenheiten eingehen. Die habe ich so ein bisschen rausgepickt und wir fangen mit diesem Text an. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Zunächst lesen wir hier von Grenzen. Und zwar, Samarien war ein Landstrich in Jerusalem, in Israel zwischen dem südlichen Judäa, wo der Tempel war, und das nördliche Galiläa, wo Jesus aufgewachsen war. Und das trennte ein bisschen Samarien. Samarien führt auf die Nachfahren und auf die Stämme Israels zurück, die 722 nach Christus von den Assyrern erobert wurden. Und da wurde ein Teil des Volkes wurde verschleppt, und der Platz, der dann geworden ist, da haben die Assyrer wiederum andere angesiedelt. Und so ist es halt dazu gekommen, dass es ein Mischvolk geworden ist. Und die genaue Geschichte, wenn ihr da ein bisschen Interesse dran habt, könnt ihr bei den Königen nachlesen. Da ist es nochmal ganz genau entsprechend beschrieben. Und trotzdem ist der Glaube von den Samaritanern noch da. Auch sie haben Fragen und suchen immer noch nach Gott. Genauso wie es bei uns heute ist. Und durch die kulturellen Einflüsse, die dadurch auch noch entstanden sind, war es für die Juden nicht so, dass sie gesagt haben, oh, das ist alles ganz normal, sondern das war der Grund, warum die Juden außen rumgegangen sind. Jesus musste durch Samarien laufen, heißt es im Text. Geografisch ist es richtig. Viele Juden machten aber einen Umweg über den Jordan, ganz bequem durch Peria, um nicht durch Samarien laufen zu müssen. Wir lesen, Jesus musste durch Samarien laufen. Musste er, weil es keinen anderen Weg gab? Oder weil er vielleicht doch eine andere Aufgabe hatte? Jesus hat immer gesagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Jesus ging in den Ort, weil sein Vater dies wollte. Jesus ist also in Samarien an einem Brunnen. Ein Brunnen, wahrscheinlich im Nichts oder ja, mit nichts Spektakulärem dabei. Und da sitzt er einfach und wartet auf seine Jünger, die unterwegs waren ins Dorf, um was zu essen zu kaufen. Und die meisten Dörfer und Städte, die meisten Dörfer und Städte lagen etwas weiter von den ganzen Wasserquellen weg. Das haben wir auch in dem Bericht jetzt von Lettland, habe ich das erwähnt. Und das können wir halt auch dem Text entnehmen, dass es ein bisschen weiter weg war. Und in Teilen von Afrika, Lettland, wie ich gerade gesagt habe, kommt es halt vor. Und da haben rund 800 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Sie verbringen einfach ganz viele Stunden damit, Wasser aus Bächen, Pfützen, Seen und durch andere Sachen zu besorgen. Wasser ist lebenswichtig. Wie ich schon gesagt habe, durch Wasser entstehen halt auch ganz viele Krankheiten, was nicht so gut war. Und deswegen sterben auch ganz viele Menschen pro Tag, weil sie keinen Zugang haben. Und deswegen sind wir von Gain aus auch da, um den Menschen diesen Zugang zu gewähren. Der Jakobsbrunnen selbst war an einem wichtigen Ort. Der Brunnen war dort, wo das Feld Jakobs war, lesen wir. Jakob, der Gründer Israels und der Enkel Abrahams, hatte ein Feld gekauft und hatte sich angesiedelt. Dort hatte er diesen Brunnen gegraben und daraus getrunken. Der Jakobsbrunnen war ein ganz wichtiger Ort. Der Brunnen war dort, wo das Feld Jakobs war. Jakob, der Gründer Israels. Die Geschichte von Jakob lesen wir im Genesis. Und da steht: Schließlich kam Jakob wohlbehalten nach Sichem. Hier war er am Ziel seiner Reise, die er in Mesopotamien begonnen hatte. Vor der Stadt schlug er auf freies Feld seine Zelte auf und kaufte das Grundstück für den Lagerplatz für 100 große Silberstücke von den Söhnen Amors, des Gründers der Stadt. Er errichtete dort einen Altar und gab ihm den Namen Gott ist Gott. Gott ist der Gott Israels. Das ist der Ort, wo Jesus am Brunnen sitzt. Und er musste dort sitzen, weil da die Geschichte seines Volkes und der gesamten Menschheit beginnt. Geht es somit bei der Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen nur um die Frau? Oder geht es in der Geschichte vielleicht auch mehr um Jesus? Um das, was er tut und was er in diesem Moment ist? Ist die Frau, beziehungsweise die Frau, die hat das Glück und darf einfach dabei sein? Kulturell war es damals so und ist es teilweise heute auch noch so, es war eher problematisch und schwierig. Mann und Frau alleine am Brunnen unterhalten sich über Wasser, geht gar nicht. Nicht wirklich so optimal. Sie, Samaritanerin, er Jude, auch eher schwierig. Sie reden übers Wasser. Wasser, das Lebenselixier. Das haben wir schon zu Beginn gehört. Ja, das ist schön. Egal, ob Mann oder Frau, reich, arm, egal welche Nation, alle brauchen wir Wasser. Wasser spielt von vorne und bis hinten in der Bibel eine Rolle. Zu der Frau sagt Jesus, ich bin das Wasser. Ich kann dir dieses lebendige Wasser geben. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Auch hier können wir wieder sehen, dass die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen eine ganz elementare Geschichte für uns und für die ganze Menschheit ist. Die Art und Weise, wie Gott seine Menschen segnen möchte, wie er diesen Durst, das Vertrocknetsein unseres Lebens wieder befüllen möchte, mit dem lebendigen Wasser. Die Frau am Brunnen fragt: Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von dem Wasser getrunken hat? Ja, Jesus ist die Quelle, denn es geht um ihn. Ist dir bewusst, welche Bedeutung Wasser für dein Leben hat, für jeden Einzelnen hier von uns? Bei den hohen Temperaturen, wie wir die Tage haben, ja, aber wie sieht es aus im Winter? Ist im Winter das Wasser für uns auch so wichtig? Ist es uns so bewusst? Egal in welcher Situation du dich befindest. Ich habe 3 Gläser mitgebracht. Und zwar kam mir die Idee, ich kann es auch ein bisschen verdeutlichen. Das Wasser symbolisiert Gott. Ich habe hier 3 Tabletten. Und jede Tablette symbolisiert uns Menschen. Was auffällt, die Farben sind unterschiedlich. Und genauso unterschiedlich, wie die Farben sind, sind wir Menschen auch. Jesus ist die Quelle. Und ohne Jesus können wir uns nicht entfalten mit dem Wasser. Um die Wirkung zu erzielen, ist Wasser notwendig, ob ich es ins Glas tue oder in den Mund, wo es mit Wasser berührt wird. Da Gott uns entsprechend verschieden gemacht hat, darfst du dich auch auf deine dir gegebene Art und Weise entfalten. Denn so wie du bist, möchte dich Gott ganz speziell haben. Und so möchte Gott dich auch gebrauchen. Ich habe vorhin gesagt, egal ob alt oder jung, dick oder dünn, Mann oder Frau, es ist ganz egal. So unterschiedlich das ein und dasselbe Wasser auch sein kann, flüssig, fest und gasförmig, so unterschiedlich wird der Vater, der Sohn und der Heilige Geist dir begegnen. Die Frau am Brunnen bat Jesus darum, ihm das Wasser des Lebens zu geben. Auch wir dürfen jeden Tag neu um das Wasser des Lebens bitten. Und bitte Gott, jeden Tag neu dir dieses Wasser zu geben. Und pflege deine Beziehung zu Gott. Meine Beziehung gestaltet sich so, dass ich sehr viel durch Liedern habe, dass ich mit Gott ins Gespräch komme. Ich habe jeden Morgen, ich fahre auf die Arbeit und setze mich hin und das Erste, was ich mache, ist Bibellesen für 15 Minuten und dann starte ich zusammen mit Gott in den Tag oder ich spreche mit Gott halt den ganzen Tag über. Und ich war letztes Jahr in einem Seminar, wo es darum ging, wie spricht Gott zu mir? Wir haben in dem Seminar eine Aufgabe bekommen, die da hieß, gehe in den Wald und spreche mit Gott so, als wenn dein Freund, deine Freundin, dein Partner neben dir ist. Ich bin nicht in den Wald gegangen, weil da zu viele waren, sondern ich bin ins Feld gegangen, wo ich für mich ganz alleine war und habe Gott eine Frage gestellt. Und ich habe so klar und so deutlich mit einer Reaktion, muss ich ehrlich gestehen, nicht gerechnet. Gott hat mir auf diese Frage eine ganz klare Antwort gegeben. Gott ist die Quelle auch deines Lebens. Deswegen Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Heiligen Schrift steht, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Amen.